Und lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dieses Geschenk des Heiligen Geistes, der uns ausrüsten will, dass wir das Werk tun können, was du uns gegeben hast. Und ich danke dir, dass du uns jetzt einfach befähigst zu verstehen, was du uns sagen willst. Amen. Ich möchte mit den letzten Worten Jesu an seine Jünger anfangen, und zwar aus Apostelgeschichte 1, die Verse 4, 5 und 8. Die lese ich vor und dann werden wir weitergehen, ein Stück weit Kapitel 2 bedenken und ein Stück weit nach den Hintergründen. Danke. Und ein Stück weit nach den Hintergründen schauen, was da gewesen ist. Also die letzten Worte Jesu. Da heißt es bei einer Zusammenkunft, wies Jesus seine Jünger an. Bleibt in Jerusalem und verlasst es nicht, sondern wartet auf das, was der Vater verheißen hatte und worüber ihr von mir gehört habt. Denn Johannes pflegte die Menschen in Wasser einzutauchen, aber in wenigen Tagen werdet ihr im Heiligen Geist eingetaucht werden. Wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr Macht oder Kraft erhalten. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, wie in ganz Judäa und Samaria, ja, bis an die Enden der Erde. Jesus verspricht hier seinen Jüngern, ihr werdet die Kraft und die Macht empfangen von oben. Es ist keine Macht, die einfach so kommt, und ihr werdet sie empfangen, um die Werke Gottes tun zu können. Also es geht hier nicht um das ewige Leben, sondern es geht darum, um eine Ausrüstung für den Dienst im Königreich Gottes. Die Sache mit dem ewigen Leben, die war an Ostern passiert. Wir lesen im Johannesevangelium, dass Jesus seine Jünger anblies und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Das heißt also, alle Jünger hatten bereits den Heiligen Geist, auch während der 40 Tage. Sie hatten das ewige Leben zurückbekommen, das im Paradies verloren gegangen war. Und das war was vollkommen Neues, weil dieser Geist in sie hineingekommen ist. Er hat sie angeblasen, so wie Gott im Paradies die Menschen anhauchte, um den Atem des Lebens in sie reinzugeben. Und bis dahin, bis zu diesem Tag der Auferstehung, auch Jesus hat es nicht vorher gemacht, während er auf Erden war, sondern erst nach seiner Auferstehung hatte er diese Kraft, diese Anweisung, sie anzublasen und das ewige Leben in sie hineinzupflanzen. Bis dahin kam der Heilige Geist immer auf die Menschen. Im Alten Testament lesen wir das, wenn wir in die Propheten schauen, kam der Geist Gottes über sie. Sogar König Saul kam dann unter die Propheten, durch den Heiligen Geist prophezeite er. Oder wir hören, dass David mit dem Heiligen Geist gesalbt wurde, also dass er auf ihn kam. Aber in den Menschen, das lesen wir im Alten Testament nicht. Was an Ostern geschah, war die Wiederherstellung mit der Beziehung zum Vater. Zum einen ganz besonders natürlich an dem Tag für die Jünger, für Israel, aber späterhin dann auch für die Nationen, für uns. Und das finde ich toll, weil da auch das ewige Leben uns wieder gegeben wurde. Ich habe gedacht, ich bringe euch mal ein Beispiel mit. Ich habe das in Bad Gandersheim gehört. Ich habe gesehen, ihr kennt Bad Gandersheim gut mit Outbreak. Wir sind oft in der Sobi dort. Und ich habe da mal ein Beispiel gehört und habe gedacht, vielleicht kann uns das ein bisschen den Unterschied zwischen Ostern und Pfingsten und dem Heiligen Geist, was an Ostern passierte und was heute an Pfingsten passiert ist, vor einigen Jahren und wieder passieren will. Das ist ja das Gute. Also ein Mann, David Ravenhill, war jung, wollte sich ein Auto kaufen, war jung verheiratet, hatte $1000 gespart extra für dieses Auto, ging hin, kaufte sich ein Auto. War nicht so besonders intakt, musste es säubern, war vollkommen verschmutzt. Also er hat es innen gesäubert, gesaugt, alles auf so ein Tuch gemacht und den Dreck gesammelt, dann außen gewienert und poliert, sodass es dann am Ende richtig geglänzt hat. Hat die Tücher, den Schmutz und alles in ein großes Tuch gepackt, hat es genommen, hat gesagt, So, schau mal, Schatz, was ich für $1,000 bekommen habe. Naja, sehr begeistert war sie von dem Dreck nicht, aber im Grunde genommen hatte er ja ein Auto gekauft. Er hat nur den Dreck gesehen. Und ich denke, oft geht es uns so, wenn wir von Jesus reden, dass wir nur sehen, Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Jesus bringt den Dreck zu Gott. Nein, den Dreck will Gott gar nicht, den nimmt er weg. Aber Jesus hat uns gekauft. Uns, dass wir gebraucht werden können, so wie ein Auto gebraucht wird. Und ich habe gedacht, beim Auto allein nutzt nichts, es muss Benzin rein, dass es seine Funktion auch erfüllen kann. Dafür hat Gott uns an Pfingsten den Heiligen Geist gegeben, diese Macht von oben, dass wir wirklich als Zeugen, als kraftvolle Jünger oder Nachfolger Jesu in die Welt reingehen können, wie ihr das jetzt auch tut. Und dafür haben wir das an Pfingsten bekommen. Also Pfingsten ist die Ausrüstung zum Dienst, weil wir erkauft worden sind an Ostern. Ich habe das gelesen am Freitag, als wir am Donnerstag den Anruf von Klaus Dieter bekamen. Und habe dann gedacht, das ist eine Geschichte, was der Thomas uns jetzt vorgelesen hat, was wir an Pfingsten normalerweise immer hören. Und habe mich so gefragt, also mich persönlich, und frage euch jetzt dasselbe, was haben wir empfunden, als wir diese Geschichte gehört haben? Hat sie uns begeistert? Hat sie Freude ausgelöst? Ist sie etwas super Großes, was Gott uns da schenkt? Oder haben wir sie einfach nur so zugehört und sie ist so an uns vorbeigegangen? Was fasziniert uns an dieser Geschichte oder begeistert uns? Vielleicht war es auch nur eine Wiederholung einer altbekannten Geschichte, die man halt zu Pfingsten hört. Was ist euch aufgefallen, als ihr diese Geschichte gehört habt? Meint es eine lange Geschichte? Und ich bin wirklich froh und dankbar, dass der Thomas das gemacht hat, die Geschichte ganz gelesen hat. Es ist oft auch so, dass ja nur Teile gelesen werden, wobei ich denke, das Wort Gottes ist einfach die Kraft selbst, die Veränderung bringt. Hat unsere Aufmerksamkeit vielleicht, bei mir steht die Stimme vom Himmel, Thomas hat das Brausen vom Himmel gelesen, so ein wütender Sturm, der das Haus füllte. Ist das, was unsere Aufmerksamkeit irgendwo auf sich gezogen hat? Oder die feurigen Zungen, die sich dann so schön verteilt haben auf die Einzelnen? Dass alle Gläubigen, alle, und wenn wir in Apostelgeschichte 1,15 nachlesen, wissen wir, dass es 120 sind und nicht nur 12 Jünger. Dass alle Gläubigen in verschiedenen Sprachen, die sie nicht gekannt haben, geredet haben. Oder vielleicht das mutige Zeugnis, wir wissen ja, wie Petrus gekniffen hat an Karfreitag, das mutige Zeugnis, wie er kühn für Jesus eingetreten ist und was er erzählt hat. Vielleicht seine Bibelkenntnis, er war ja ein einfacher Fischer und hat dann Bibel zitiert, Joel, Psalmen, ein bisschen weiter in der Apostelgeschichte kommen, da 1. Mose, 2. Mose, 5. Mose und andere. Also er hatte eine gute Bibelkenntnis. Oder hat uns das fasziniert, dass etwa 3000 Menschen sich von ihren Sünden abgewandt haben auf einmal, das ist ja eine ganze Menge, und zu Gott umgekehrt sind. Ich meine, wenn wir zurückschauen, Johannes hatte auch viel Erfolg. Es sind viele zu ihm gekommen, haben ihre Sünden bekannt und haben sich Gott angeschlossen. Oder hat uns das irgendwo fasziniert oder unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen, dass sie sich haben auf den Namen von Jesus taufen lassen, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben? Oder die vielen Zeichen und Wunder, die erwähnt werden, die durch die Apostel geschehen sind? Vielleicht auch vom letzten Teil her die Freude, mit denen sie geteilt haben, mit denen sie unter das Wort Gottes gegangen sind, mit der Freude, mit der sie gebetet haben, dass sie füreinander mit Freude gesorgt haben. Was hat uns angesprochen, was hat uns fasziniert. Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich für mich persönlich gedacht, mich begeistert, wie machtvoll das Wort Gottes wirkt, wenn es in der Autorität, also in dieser Kraft des Heiligen Geistes, weitergegeben wird. Und das ist heute noch so. Das können wir bestätigen. Andreas, Andy und ich haben das sehr oft schon erlebt. Wie gesagt, wir sind sehr, sehr häufig schon in der Bibelschule, in der Sommerbibelschule in Bad Gandersheim gewesen, werden wahrscheinlich auch, bis wir sterben, noch einige Male dort sein, falls wir nicht finanziell irgendwie gehindert werden. Wir haben das dort erlebt, dass wenn, wie nennt man das, so Aufrufe, das Leben zu übergeben, gekommen sind, dass da nicht nur Einzelne waren, dass das wirklich viele waren, die da hingekommen sind. Keine 3000, aber viele. Wir waren in World Harvest International Christian Center, das war die amerikanische Gemeinde in Mühltal, jeden Sonntag im Gottesdienst und haben da erlebt, dass immer Leute sich, obwohl es eine kleine Gemeinde war, immer Leute auch bei solchen Aufrufen hingegangen sind und ihr Leben Jesus übergeben haben. Oder wenn wir auf Konferenzen fahren, die finden meistens in England oder Amerika statt, da kommen wirklich große Mengen von Frauen, es sind Frauenkonferenzen, die wirklich von Jesus entweder ihr Leben übergeben oder Befreiung, Heilung oder sonst etwas bekommen. Letztes Jahr waren wir in drei Bundesstaaten von USA, in Florida, Georgia und Alaska und haben da immer wieder auch solche Sachen erlebt. Und das Erstaunenswerteste, also was mich am meisten berührt hatte, war diese Begegnung mit den Menschen. Und das war da ausnahmsweise keine Frauenkonferenz, sondern eine Konferenz für alle in Alaska. Da sind die Leute hunderte von Kilometern gefahren, um in dieses Ort zu kommen. Nicht größer als Bickenbach, aber vielleicht noch kleiner, aber Kreishauptstadt. Und wir sind dorthin gekommen und er hat gesagt bekommen von einer Mitarbeiterin der Gemeinde dort, in Alaska herrschen 4 Hauptdämonen. Die sind sehr stark und das kann euch in Afrika auch passieren. Und die haben hier praktisch diese ganze Gegend unter Kontrolle. Und Andy kam dann zu mir und ich sagte zu ihm nur, naja, wenn das 4 Dämonen, was haben die gegen unseren dreieinigen Gott? Der ist viel stärker. Die 3 gehört zu Gott und wir werden hier Gottes Macht erleben und Gott wird sich hier offenbaren. Und wir haben erlebt, wie Leute von Alkoholsucht frei wurden, wie Leute ihr Leben Jesus übergeben haben, wie Leute Nikotinsucht und auch in Alaska herrscht sehr viel auch diese, heißt das Inzucht oder so? Ich weiß nicht genau. Also die da sehr verletzt und sehr schlimm auch in den Familienverhältnissen sexuell vergewaltigt wurden und so. Das ist ganz groß dort. Also wie Leute davon frei wurden. Und wir haben erlebt, wie während unsere Leiterin gepredigt hat, einfach nur so in der Reihe plötzlich, da wo, ich weiß nicht mehr deinen Namen, aber wo du sitzt, jemand einfach vom Stuhl geworfen wurde und sich da ein Dämon so manifestiert hatte, dass 2 von unserem Team einfach gebetet haben und dieser Mensch frei wurde. Also Gott ist größer, egal was ist. Und diese Kraft hat er an Pfingsten ausgegossen auf seine Gemeinde. Und dazu gehören wir. Halleluja. Ach, das macht mich. Also nichts kann der Autorität Gottes widerstehen. Und wenn wir in dieser Autorität Gottes, in der Autorität des Heiligen Geistes gehen, dann wird Gott das auch tun. Denn er hat seinen Kindern gegeben. Und ich habe mich gefragt, als ich diese Texte gelesen habe, Ist es nicht erstaunlich, die haben 10 Tage in diesem Raum gesessen und haben eigentlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie irgendwie jetzt da losgeschickt werden, irgendwas zu tun. Und wie weder Petrus noch die Gläubigen sich auf irgendwas vorbereitet haben. Und trotzdem geht Petrus einfach hin, gibt eine Antwort, fängt eine Predigt an und 3000 Leute bekehren sich. Also ich finde das erstaunlich. Er hat keinerlei Vorbereitung getroffen. So sehen wir das aus diesem Text erstmal. Und nicht nur er. Wenn wir den Text richtig gehört haben, dann haben alle Gläubigen die großen Taten Gottes erzählt. Und das ist Predigen. Die großen Taten Gottes erzählen, dass man einfach aufgebaut wird, dass Leute Jesus finden. Das ist eigentlich das Wichtige. Und alle haben so geredet, denn die Zuhörer haben gesagt, wie kann das angehen, dass wir die verstehen? In fremden Sprachen haben die geredet. Also die haben alle miteinander, Petrus konnte nicht in 100 oder in, was weiß ich, wie viel das waren, 15, 20 Länder, der konnte nicht in 15 Sprachen reden. Es haben alle die großen Taten Gottes verkündet, ohne irgendeine große Vorbereitung. Ich finde das enorm, also super. Und ich denke, das ist nichts anderes, was sie gemacht haben, als das, was wir heute eigentlich unter Zeugnis geben verstehen sollten. Zeugnis geben erlebe ich oft auch anders, aber das ist eigentlich das, was wir als Zeugnis geben verstehen sollten oder als Predigen. Und sie hatten großen Erfolg dadurch, dass der Geist mit Kraft dahinter stand und das alles in die Herzen hineingebracht hat. Und dann habe ich überlegt, wie viel Zeit verbrauche ich oder verbrauchen wir eigentlich, um uns auf ein öffentliches Zeugnis vorzubereiten. Und damit meine ich nicht, dass Gott uns irgendwie versorgt. Das ist auch okay, das weiter zu erzählen. Das stärkt den, der in eine Not gerät. Aber Zeugnis geben, damit das Reich Gottes gebaut wird. Wie viel Zeit verwenden wir, um sowas vorzubereiten oder eine Bibelstunde oder eine Predigt? Wie viel Zeit verwenden wir darauf und wie klein ist der Erfolg für die Ewigkeit? Und ich will nicht sagen, dass Bibelstudium schlecht ist, weil wir nicht in den Zeiten leben, in der die Bibel geschrieben wurde. Denn Petrus kannte das alles, wovon Jesus geredet hat. Er kannte die Situationen oder auch Paulus kannte die Situation in den Orten im griechischen Umfeld. Das müssen wir uns erarbeiten, das ist richtig. Aber das andere, wie viel Zeit verbrauchen wir und haben so wenig Erfolg? Woran liegt es, dass unsere Arbeit oft so kraftlos und so erfolglos, so ja nicht effektiv genug ist, dass wirklich Ewigkeitswert hergestellt wird? Also es wird mir immer wichtiger, dass das, was ich tue, Wert für die Ewigkeit hat. Und da möchte ich mit euch ein bisschen noch ganz kurz hinter die Kulissen schauen. Ich mag das, einfach zu sehen, was passiert im Verborgenen, damit irgendetwas Sichtbares zustande kommt. Was muss geschehen oder was passiert da? Wir haben das letztes Jahr auch erleben dürfen, hatten wir 4 Tage Urlaub auf diesen Konferenzen und waren auf so einem Kreuzfahrtschiff und durften mal hinter die Kulissen schauen. Das war richtig toll zu sehen, diese Riesenmaschinen, sowas konnte ich mir gar nicht vorstellen, wo die Wäsche gewaschen wurde oder wie die Konditor da unten arbeiten, um all das Essen und die Torten und was weiß ich alles vorzubereiten. Es war einfach toll zu sehen, was dahinter steckt an Vorbereitung, damit wir jederzeit immer alles haben, was wir brauchen. Und das mag ich auch in der Bibel. Ich liebe es, einfach ein Stück mal hinter die Kulissen zu gucken, was passiert, um etwas zustande zu bringen. Was wir in Apostelgeschichte 2 erleben, ist, dass Gott sein Versprechen hält. Das hat der Stefan vorhin auch, der Thomas vorhin auch schon mal betont, dass er durch den Propheten Joel gegeben hat. Er hat nämlich wahrgemacht, dass der Heilige Geist mit großer Macht auf die Jünger gekommen ist. So hat er es versprochen gehabt und das hat er getan. Und aus dieser Predigt, die dann von Petrus gehalten wurde, entstand dann, dass 3000 Menschen zum Glauben kamen und die erste Gemeinde. Pfingsten, das wissen wir, ist der Geburtstag der Gemeinde. Der Geburtstag des Volkes Israel und der Geburtstag der Gemeinde. Fällt auf einen Tag. Das finde ich immer super. Aber was geschah, bevor das alles ja so kommen konnte, bevor dieses Geschenk des Vaters, und ich sehe das als ein großes Geschenk an, was wir haben können, diese Macht von oben, die uns ausrüstet, bevor die wirklich so empfangen werden konnte. Was passierte vorher? Ich lese euch gerade mal Apostelgeschichte 1, 12 bis 15a vor. Und zwar, nachdem Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, dann heißt und die Anweisung bekommen hatten von diesen zwei Engeln, dass er so wieder zurückkommen wird, heißt es dann. Dann kehrten die Jünger vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Eine Entfernung von einem Sabbatweg. Sobald sie in der Stadt waren, gingen sie in den oberen Raum, blieben dort und die Namen der Apostel waren Petrus, Jakobus, Johannes, Andreas, Philippus, Thomas, Thomas auch dabei, Bartimäus, Matthäus, Jakobus, Sohn des Alpheus, Simon der Zelot und Judah, der Sohn des Jakobus. Und dann heißt es, und sie alle widmeten sich ausschließlich dem Gebet, gemeinsam mit einigen Frauen, darunter Miriam, die Mutter Jesu und seinen Brüdern. In dieser Zeit zählte die Gruppe der Gläubigen etwa 120 Personen. Also von daher, es waren mehr als 12. Was war vorher geschehen? Zum einen, sie haben ganz genau der Anweisung, die Jesus ihnen gegeben hat, gefolgt. Sie sind an dem Ort geblieben, nämlich in Jerusalem. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir wirklich genau dem Wort Gottes folgen, ohne Wenn und Aber. Und dazu ist diese Kraft von oben auch der Geist der Wahrheit. Das fand ich so toll am Anfang, dieses Komm, du Geist der Wahrheit. Weil in unserer heutigen Zeit ist es nicht sehr einfach, die Wahrheit von diesem Mischmasch und der Lüge zu unterscheiden. Da brauchen wir diesen Geist, diese Kraft, diese Macht, diese Weisheit von oben. Sie hatten diese Anweisung ganz klar bekommen, haben das auch ausgeführt. Sie sind nicht in ihren Alltag zurückgegangen, nein, sondern nur in dieses Obergemach, wo sie vorher auch schon waren. Und dann heißt es, sie widmeten sich ausschließlich dem Gebet. Ausschließlich dem Gebet. Sie haben sonst nichts gemacht. Das heißt, wenn wir das uns vorstellen, sie haben gefastet, sie haben gebetet und sie haben gewartet. Mehr haben sie nicht gemacht, und zwar 10 Tage lang. Und haben auf das gewartet, was Jesus versprochen hat. Ich weiß nicht, ob sie sich vorstellen konnten, was das überhaupt sein sollte, die Macht von oben, aber sie haben darauf gewartet. Und was erstaunlich ist an dieser Stelle hier, ist, dass es heißt, gemeinsam mit einigen Frauen haben sie das gemacht. Weil im Judentum ist es ja so, dass Männer und Frauen auch heute in der Synagoge normalerweise noch getrennt sind und die Männer alleine gebetet haben. Und zwar immer erst dann, wenn sie 10 Personen waren. Und da haben, und das war wirklich etwas Außergewöhnliches, dass die Frauen dabei waren und mitgebetet haben. Ich denke, das haben sie von Jesus gelernt, die Frauen mit einzuschließen. Ich habe schon vorgelesen, die Gebetsgruppe, die bestand aus 120 Leuten. Das heißt, alle, die sich um diese Jünger oder mit diesen Jüngern zusammengeschlossen hatten, haben das gemacht. Alle miteinander. Das finde ich erstaunlich. Ich habe noch nie erlebt, dass doch einmal World Harvest war die große Ausnahme. Genau, das war auch so eine Gemeinde, wo man gelehrt wurde, das Leben nach der Bibel zu führen. Aber das ist die einzige Gemeinde, wo ich das erlebt habe, dass Gott der Leitung gesagt hat, 3 Wochen wird gefastet und gebetet und die Gemeinde hat das gemacht. Manche haben gemurrt, aber sie haben es gemacht. Aber das ist das einzige Mal, wo ich erlebt habe, dass eine ganze Gemeinde gemeinsam gebetet und gefastet hat. Außer hier. Gut, das ist aber festgehalten und das andere habe ich nur, wie gesagt, in dieser einen Gemeinde erlebt. Und sie haben das gemacht, um ein gleiches Ziel zu erreichen, nämlich sie wollten diese Kraft von oben, diese Macht von oben bekommen. Sie haben darauf gewartet. Vielleicht fragt ihr euch, wie komme ich darauf zu sagen, sie haben gefastet, es steht nichts da drin. Aber zum einen sagt mir das Wort ausschließlich, vielleicht steht in einer anderen Übersetzung, sie widmeten sich nur dem Gebet, aber das ist für mich das Gleiche. Und zum anderen durch ein Wort, was Jesus gesagt hat, in Lukas 5, 34 und 35. Da sagt Jesus, könnt ihr die Hochzeitsgäste fasten lassen, während der Bräutigam noch bei ihnen ist? Aber die Zeit wird kommen, wenn der Bräutigam fortgenommen wird von ihnen. Und es geschah an Himmelfahrt. Das geschah nicht an Ostern. Denn 40 Tage haben sie sich ja noch immer wieder getroffen. Jesus hatte sie gelehrt. Er hatte Zusammenkünfte mit ihnen. Also wenn er fortgenommen wird, wenn diese Zeit kommt, werden sie fasten. Also Jesus selbst hat gesagt, wenn er fortgenommen wird und er ist an Himmelfahrt in den Himmel aufgenommen worden, sie waren alleine und sie haben ihn dann nicht mehr gesehen, dann werden sie fasten. Also das sind für mich zwei Dinge, wo dieses ausschließliche Gebet auch dieses Fasten mit einbezieht. Und ich glaube, dass hier wirklich ein Geheimnis liegt, um dieses Geschenk des Vaters zu bekommen, diese Vollmacht oder die Kraft, die Macht von oben, diesen Heiligen Geist voll empfangen zu können. Ich denke, dass hier wirklich die Antwort liegt. Und ich sage nicht, und das will ich überhaupt nicht ausdrücken, ich spreche nicht davon, dass jemand, der Jesus aufgenommen hat, nicht den Heiligen Geist besitzt. Das geht gar nicht, sonst könnte er nicht Jesus Herr nennen. Darum geht es mir nicht. Es geht mir wirklich um die Ausrüstung, die an Pfingsten gekommen ist, diese Macht und Kraft für den Dienst im Reich Gottes. Und ich gehöre zum Beispiel als Mitarbeiterin und ich bin auch im Vorstand von IHI Ministries, das heißt in his image, also in seinem Ebenbild, Frauen, Women of Excellence, naja, die meisten kennen Englisch. Da gehöre ich dazu, das ist ein Dienst, der hauptsächlich mit Frauen und an Frauen geschieht, ähnlich wie die Royal Ranger halt nur Pfadfinder sind. So kümmern wir uns immer um Frauen, haben kleine Bibelgruppen oder wir haben ein Gebetsteam, wir haben Konferenzen, wo wirklich viel geschieht, wo Frauen auch von vielen Misshandlungen und so freigesetzt werden. Also wenn wir eine Entscheidung im Vorstand zu treffen haben oder auf Konferenzen uns vorbereiten, gibt es immer eine Zeit des gemeinsamen Betens und Fastens. Das geschieht am Telefon oder online mit Skype oder irgendwie, weil wir ja überall in der Welt verstreut sind. Aber das tun wir und wir erleben, wie ich schon gesagt habe, in den Konferenzen dann auch wirklich große Wunder. Für uns gehört es einfach dazu und es ist schön, wenn ich irgendwann einmal eine Gemeinde treffe, die sagt, ja, wir stehen eins und wir wollen diese Kraft und machen das. Aber wenn wir das wollen, so als Fazit am Schluss, und wollen mehr Ernte für die Ewigkeit haben, dann kommen wir da nicht drum rum. Wenn wir kraftvoller und machtvoller wirken wollen, dann müssen wir uns persönlich und als Gemeinde die Frage stellen, sind wir bereit, seinem Wort ohne Wenn und Aber zu gehorchen? Sein Wort ernst zu nehmen, ohne zu sagen, aber das kann man nicht so verstehen. Sein Wort. So haben es die Gläubigen damals gemacht. Sind wir bereit, uns im Verborgenen auf dieses Geschenk des Vaters vorzubereiten, wie die 120 Gläubigen damals, diese Jünger, im Verborgenen, das heißt im Gebet, im Fasten, sind wir auch bereit, nicht nur als Einzelne, sondern als Gemeinde gemeinsam zu beten, gemeinsam zu fasten, um auf Gott und sein Werk ausgerichtet zu werden? Sind wir dazu bereit, dass er dann das, was er tun will, auch tun kann? Wenn ja, und das ist sicher, dann werden wir nicht nur hier über die Wunder, die Kraft des Heiligen Geistes staunen, wie er uns hier beschrieben ist und was die Jünger da vollbracht haben, sondern ich denke, wir werden noch viel mehr über das staunen, wie der Heilige Geist die Kraft, die von oben kommt, dieses Geschenk des Vaters in uns und in unserer Gemeinde wirken kann und will und wird. Wie Gottes Reich wächst und der Vater geehrt und angebetet wird. Das ist das Ziel, dazu sind wir da. Und das freut mich. Halleluja. Ich kann immer nur Halleluja sagen. Ja, und ich danke Gott und ich danke euch und ich danke Klaus Dieter für diese Möglichkeit, über den Text hier nachzudenken, weil diese Frage, warum sind wir oft so kraftlos und effektiv und nicht effektiv, die hat mich immer wieder beschäftigt. Ich hatte immer irgendwo so Bruchstücke und diese Predigt, die hat mich einfach dahin gebracht, die Antwort mal klar zu formulieren und zu sehen, was hinter den Kulissen passiert und was dabei herauskommt, wenn wir dieses Prinzip, das ist ein Prinzip in der Bibel, das können wir auch bei Jesus nachlesen, das können wir immer wieder sehen, dass das Fasten und Beten und dieses Gemeinsame wirklich so effektiv ist. Und ja, ich danke euch, dass ich die Möglichkeit dazu hatte. Amen. Halleluja.